Wir haben schon seit etwa 20 Jahren an der Immunonkologie geforscht und möchte Ihnen deswegen auch ein bisschen etwas zu diesem neuen Wirkprinzip sagen. Ich möchte Ihnen aber nicht nur alleine den Mode of Action darstellen, sondern alles, was wir tun in der Pharmaindustrie, verbindet sich auch natürlich immer mit einem sogenannten Wert, einem Value, der dahinter steht. Und wie das dazu gekommen ist, ist eigentlich in diesem Bereich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wie gesagt, also 20 Jahre forscht man eigentlich an der Immunonkologie. Das hat auch schon begründet in den 70er Jahren, als die entsprechenden Technologien, rekombinanten Technologien endlich möglich waren. Und es gründet auch auf einem kleinen Versuch, einem kleinen, aber sehr feinen Versuch mit Mäusen, denen man zu Beginn dieser Forschung gezeigt hat, dass wenn man sie ihnen das Immunsystem abstellt, also bei Knockout-Mäusen, denen man mit entsprechenden Technologien das Immunsystem ein- oder ausschalten kann, die hat man mit Mutagenen gechallenged. Und dann hat man gesehen, solange das Immunsystem aufrecht ist, funktionieren diese Mäuse sehr gut weiter. Sie haben also keine wesentlich erhöhte Rate an Krebs. Wenn man ihnen aber das Immunsystem dann abschaltet, dann plötzlich explodieren diese Krebserkrankungen und die Mäuse gehen dann relativ rasch in einem erhöhten Maß zugrunde. Und so hat man gesehen, das muss eigentlich Krebs und Immunsystem stark miteinander verbunden sein. Und deswegen hat man ja auch diese entsprechenden Forschungen dort hineingebracht mit Interferonen, mit Interleukinen, Tumornekrosefaktoren und ähnliches. Man hat natürlich auch Impfungen versucht. All das war sehr hoffnungsvoll, hat aber eigentlich niemals funktioniert. Man hat dann auch gesehen, dass eigentlich diese Modellzelle, die zytotoxische T-Zelle, die im Grunde genommen immer am Tumorgeschehen vorhanden ist, wo immer etwas passiert, hat auch gesehen, dass Tumoren, die also in denen stark die zytotoxischen T-Zellen einwachsen oder die sich um dieses Tumorgewebe bilden, dass Patienten dann unabhängig von der Therapie immer eine bessere Prognose gehabt haben, wenn in diesem Bereich irgendetwas geschehen ist. Also zum Beispiel das Einwachsen von immunologisch aktiven Zellen, in diesem Fall dieser zytotoxischen T-Zelle. Und darauf hat sich dann immer mehr alles konzentriert. Man war halt eben auch, man hat dann die Zellen entnommen, hat sie umprogrammiert, wenn man so will, und wieder zurückinfundiert in den Organismus, was eine sehr aufwendige Technologie ist und absolut nicht massentauglich. Und das Ganze wollte man aber eigentlich in einen massentauglichen Effekt umwandeln. Und dann hat man gesehen, dass die Rezeptoren, die für die Bremsung, für das Herunterregeln der T-Zellaktivität, der zytotoxischen T-Zellaktivität, dass die, wenn die entsprechend behindert werden, wenn man also den Fuß von der Bremse vom Immunsystem wieder nimmt, dann kann man hier sehr viel erreichen. Und jetzt ist es so, das Ganze muss natürlich einmal auch dargestellt werden. Es muss also in Forschungsreihen aufgebaut werden. Man muss diesen entsprechenden Effekt dann erforschen. Man muss auch die Geldgeber, im weitesten Sinne die Shareholder, an dieses Prinzip heranführen und sagen, das ist es wert, dass man dort hinein investiert, dass man darauf eine Forschung aufbauen kann. Das bedeutet, man braucht also hier eine ganze Menge an Forschungskraft. Man muss das können, man muss das wollen und man muss das über einen in dem Fall sehr, sehr langen Zeitraum durchhalten. Wenn man bedenkt, dass das Ipilimumab, also der erste Vertreter der immunonkologischen Therapieformen im metastasierten Melanom, dass das nach etwa 15 Jahren erst zur Marktreife gekommen ist und dann aber sich innerhalb kürzester Zeit in einen Goldstandard entwickelt hat. Wo bei metastasierten Melanomen, Sie wissen, dass vor etwa 4, 5 Jahren war es noch so, wenn jemand eine Metastase im Melanom entwickelt hat, dann war das innerhalb kürzester Zeit für diesen Patienten leider die Richtung Palliativstation. Also da wurde gar nicht mehr wirklich kurativ behandelt, sondern nur noch wirklich palliativ. Und ein Langzeitüberleben, daran war ja überhaupt nicht zu denken. Also dass man hier länger als 2 oder 3 Jahre vielleicht im Voraus gedacht hat für diesen Patienten, das war selten, dass man das gemacht hat. Also wenn man es in Zahlen nimmt, zwischen 3 und 8%, das war Langzeitüberleben. Wenn man das also schaut, auf 10 Jahre gesehen, sind es sogar in Richtung 3, 4, 5%. Und plötzlich kommt ein Präparat, das erreicht, dass Patienten hier in etwa 20 bis zu 20% Langzeitüberleben auf 10 Jahren darstellen konnten. Also das hat das dann schon geändert und das nennen wir eigentlich auch einen extremen Wert. Das ist ein Wert, den wir hier darstellen können, das Hinanarbeiten auf einen solchen Wert braucht natürlich sehr viel Kraft, braucht sehr viel Zeit. Und Sie sehen also hier in dieser Abbildung dieser Value, der damit verbunden ist. Wir haben jetzt, es geht um die Patientenqualität des Lebens. Ja, also wenn ein Patient eine Lebensqualität bekommt über ein solches Präparat, eine Lebensaussicht, eine Aussicht, dass also sozusagen hier für den Patienten mehr getan werden konnte, als es vorher noch möglich war, dann ist das schon mal mit einem solchen Wert zu verbinden. Und wenn auch die Sicherheit, das ganze Konzept, das ganze Paket herum stimmt, mit der Leistung, die eine Company halt eben hier hineinbringen kann, dann ist das für den Patienten ein Wert. Und wie kommt man zu einem solchen Wert? Es sind also sehr, sehr viele Substanzen. Sie kennen diese Abbildungen wahrscheinlich auch schon seit 40 Jahren in der einen oder anderen abgewandelten Form, sieht man das ja schon immer. Aber es ist einfach wirklich so, es ist ein großes Risiko, das man eingeht, wenn man solche Substanzen, von denen man am Anfang nicht wusste, wohin wird die Reise gehen, wenn man solche Substanzen erforscht, wo dann Tausende und Zigtausende von Substanzen erforscht und definiert werden müssen auf ihre Eignung und die sich immer weiter und weiter einengen, bis man dann wirklich einen Kandidaten hat. Und wenn der in der klinischen Erprobung erfolgreich war, dann heißt das ja noch lange nicht, dass dann dieses Präparat dann auch wirklich zur Marktreife entwickelt werden kann. Also dieses ganze Konzept braucht natürlich auch einen sehr langen Atem, es braucht sehr viel Zeit, es braucht auch sehr viel Geld und auch das, bis es zu einem Verkauf kommt, indem man diesen Wert wieder zurückführen kann und auch nutzen kann, um neue Pipelines, neue Substanzen zu erforschen. Das braucht auch eine entsprechende Expertise und damit stellt auch die Company, die das Ganze halt eben hier erforschen möchte, auch einen Wert für das Gesundheitssystem dar. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf diese Dinge näher eingehen, die man hier auch noch weiter, das kann man weiter ausführen, welche klinischen Wert, welchen additiven therapeutischen Wert wir darstellen können, welchen Wert wir in das Gesundheitssystem mit solchen Präparaten hineinbringen können und was das für die Gesellschaft an und für sich bedeutet. Das alles hat in verschiedenen Ländern auch eine verschiedene Bedeutung, es wird unterschiedlich bewertet. Ultimativ steht für den Patienten eine Erhöhung der Lebensqualität und auch eine Erhöhung der Lebenszeit. Und das können wir mit solchen Substanzen im Augenblick schon auch darstellen. Also alle primären Endpunkte, die wir im Augenblick in der Forschungsreihe für Nivolumab auch haben, sind auf Langzeitüberleben ausgerichtet. Das ist immer der primäre Endpunkt. Und wir haben hier, weil wir ja auch ein bisschen über die, vor allen Dingen über den Mode of Action sprechen wollen, das möchte ich Ihnen ein bisschen näher heranbringen. Wir haben also als Modellorganismus gesehen, dass es die zytotoxische T-Zelle ist, die einen Effekt auf den Tumor bringen kann. Und in jedem von uns entsteht täglich eine entartete Zelle, mehrere, Tausende vielleicht sogar, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall entsteht das täglich bei uns. Und die werden, solange das Immunsystem kraftvoll ist und auch wir noch jung sind und noch nicht sehr viele Mutationen erlitten haben, die sich akkumulieren können, können wir diese entstehenden Krebszellen noch auslöschen. Damit ist der Krebs unter Kontrolle. In einer Equilibrium-Situation ist es so, dass sich der Körper mit den Tumoren, die vielleicht noch gar keine Auswirkung haben und auch noch sehr klein sind, arrangieren kann. Das bedeutet, die Wachstumsrate gegenüber der Vernichtungsrate, die ist ungefähr gleich. Und das könnte ich mir vorstellen, so dass ab 40, dass bei jedem von uns doch so der eine oder andere Tumor entsteht, den wir gar nicht merken, den wir nicht mitbekommen, der auch gar nicht wirklich Auswirkungen hat. Aber wir sind schon in einer Situation, in der ein Gleichgewicht aufrechterhalten werden muss von Tumorwachstum zu Vernichtungsrate. Problematisch wird es dann, wenn es dem Tumor gelingt, seine Wachstumsrate durch Mutationen, durch Anpassungen so weit zu erhöhen, dass er dem Immunsystem jetzt davonlaufen kann. Und das darf man auch durchaus so sehen, das Immunsystem bleibt trotzdem am Ball, es verliert nur sozusagen hier das Rennen. Der Tumor wächst ein bisschen stärker, als das Immunsystem ihn vernichten kann. Und genau das hat über diese Form der immunonkologischen Therapien, das hat das Denken auch so verändert. Ist uns klar geworden, dass es nicht nur darum gehen kann, den Tumor jetzt in seinem Wachstum zu behindern und gleichzeitig aber vergiftet man auch die Anteile, die eigentlich den Krebs unter Kontrolle halten sollen, nämlich das Immunsystem mit, sondern es muss auch auf der anderen Seite eine Stärkung dieses Immunsystems geben, dass es ermöglicht, dem anwachsenden Tumor durch Erkennen und wieder zu vernichten, dass man dadurch diesen Tumor das Wachstum wieder unter Kontrolle bringt. Und das ist Grundlegende in der Immunonkologie. Und wie machen wir das in der Immunonkologie? Wie gesagt, wir haben eine Fülle von Rezeptoren an der Oberfläche, die ja eigentlich bedient werden können, um an der zytotoxischen T-Zelle irgendeine Funktion abrufen zu können. In diesem Fall haben wir schon zwei fertig entwickelte Präparate, nämlich den CTLA-4-Inhibitor Ipilimumab und wir mit anderen Firmen auch noch ein fertig entwickelte Präparate an dem Program Cell Death Rezeptor 1, PD-1, an dem Liganden binden können. Also diese Liganden binden an diese Rezeptoren und führen eine Funktion aus. Meistens sind das Zell-Zell-Kontakte. Und an dieser Synapse werden hier in dem Fall es möglich gemacht, dass die T-Zelle gebremst werden kann. Das bedeutet, die T-Zelle lässt sich aktivieren, in eine aktive Form überführen, damit sie seine Antigene erkennen, verfolgen und vernichten kann. Aber stellen Sie sich vor, ein Schnupfen würde ewig dauern, das wäre sehr unangenehm. Also muss es auch den Antagonisten dazu geben, der diese Bremswirkung auf die Immunzellen, die aktiviert worden sind, auch wieder ausüben kann. Und das, sobald eine T-Zelle sich aktiviert, läuft im Inneren praktisch eine Sanduhr ab und es werden immer mehr bremsende Rezeptoren an die Oberfläche gebracht, bis irgendwann einmal so viele bremsende Rezeptoren an der Oberfläche sind, dass sie die Liganden so stark binden können, dass das Signal zur Ruhe stärker wird als das Signal zur Aktivität, das ja durch Antigene vermittelt werden sollte. Natürlich gibt es auch aktivierende Rezeptoren. Also all das haben wir in einer hochkomplexen immunologischen Synapse und das hier ist die Vereinfachung davon. Wie funktionieren jetzt diese derzeitigen Präparate, die wir zur Verfügung haben? Nun, die Anti-CTLA-4-Signalweg, der findet mehr im Lymphknoten an den dendritischen Zellen, an den antigen präsentierenden Zellen statt. Man könnte auch sagen, der Ort dieser Wirksamkeit hier, der Aktivierung, aber auch Deaktivierung nach einer bestimmten Zeit, findet im Lymphknoten eher statt. Und T-Zellen, die im Lymphknoten aktiviert werden, die haben eine ganze Reihe und Varietät von Antigenen, auf die sie sich stürzen können und die sie aktivieren können. Gleichzeitig aber auch nach einer gewissen Zeit der Aktivierung müssen sie auch wieder runtergeregelt werden können. Und solche Zellen, die daraus entstehen, sind häufig nicht ganz so spezifisch auf den Tumor gerichtet, sondern können alles Mögliche erkennen. Aber irgendeiner von diesen Klonen wird es schon schaffen, den Tumor besser zu erkennen als vorherige. Und das versuchen wir auszunutzen. Und das klappt auch in etwa 20-25% für Patienten mit Langzeitüberleben, die das also unter dieser Kaplan-Meier sich wiederfinden, sehr gut. Das andere Prinzip ist, und das ist ja kompatibel auch dazu entwickelt worden, dass es ja nicht nur die Aktivierung durch und Deaktivierung durch immunkompetente Zellen gibt, sondern die Deaktivierung kann auch im Gewebe stattfinden, zum Beispiel Schnupfen. Die Schleimhautzellen sagen irgendwann einmal, wir wollen eigentlich nicht mehr ausgeräumt werden, wir sind auch gar nicht mehr virusbelastet, wir möchten über den Liganden L1, PD1 wieder abschalten können. Aber das machen auch Tumorzellen, also nicht nur das Gewebe, wo es ubiquitär vorhanden ist, auch Tumorzellen können sich diesen Weg wählen und sagen, also bitte nicht so heftig reagieren, ich möchte hier ein bisschen besser wachsen können und deswegen gebe ich jetzt den Liganden an die Oberfläche und schalte dich, liebe zytotoxische T-Zelle, einfach mal ab. Und genau das wollen wir nicht, weil dieses Verhältnis Wachstumsrate zur Vernichtungsrate geht dann in die falsche Richtung. Und wenn man jetzt zwischen diese bremsenden Signale einen Antikörper schickt, der die Verfügbarkeit dieser Bremswirkung herunterregelt, dann hat man in vielen Fällen einen Trend gesetzt, der entweder dazu führt, dass der Tumor viel langsamer wächst, oder stehen bleibt, also nicht weiter progredient ist, oder sogar in eine Regression bis hin zu einer vollständigen Rückführung in einen Normalzustand, was immer das dann auch heißen mag, führt. Also wir befinden dann unter der Langzeitüberleberkurve dieser Kaplan-Meier, wo halt eben hier die Absterberate halt eben angezeigt wird, aber doch unter dieser Kurve, wo die Überlebenden sind, alle Formen eines Ansprechens. Das muss nicht sofort stattfinden, das kann ein bisschen länger dauern. Dieses Ansprechen kann auch sehr schnell gehen. In manchen Fällen bilden sich einfach keine neuen Metastasen mehr. In anderen Fällen ist der primäre Tumor immer noch progredient und muss vielleicht noch anders behandelt werden. Aber auch Patienten, bei denen mehr oder weniger eine vollständige Regression des Tumors gesehen werden kann. Und die überleben alle, was man vorher so nicht gesehen hat. Das Immunsystem ist natürlich auch ein lernendes, adaptives System, das seinen Tumor in seiner Entwicklung und in seiner Veränderlichkeit auch weiter verfolgen kann. Und das ist halt eben hier eine neue Stufe des Arrangements kann hier gefunden werden, wo man sagen kann, wir finden entweder eine vollständige Rückdrängung des Tumors bis hin, man koexistiert mit diesem Tumor einfach länger oder vielleicht sogar ziemlich lang. Also all dieses Spektrum finden wir in der Immunonkologie, was auch die Betrachtungsweise, was ist Ansprechen und wie soll man das definieren, wie lange kann man ein Präparat geben, wie definieren wir jetzt den Erfolg, das hat es ganz anders dargestellt. Und jedenfalls unter dieser Kaplan-Meier-Kurve, die ich Ihnen da gezeigt habe, wenn Sie die chemotherapeutischen oder auch targeted Therapien anschauen, dann irgendwann einmal in der Zeit, das kann länger sein, das kann auch kürzer sein, schneidet es einfach hier unten diese Nulllinie, wohingegen es sich gezeigt hat, dass in vielen Fällen bei den immunonkologischen Therapien hier ein Plateau auf lange Zeit erreicht werden kann. Das bedeutet, Patienten, die hier unter dieser Kurve sich nach einer gewissen Zeit wiederfinden, die verbleiben dann auch als Überleber unter dieser Kaplan-Meier-Kurve. Was auch gezeigt hat, warum zum Beispiel Ipilimumab, jetzt aber auch das Nivolumab und andere PD-1-Inhibitoren hier sich zu einem Goldstandard in vielen Tumorentitäten, jetzt aber als Paradebeispiel das metastasierte Melanom, aber auch natürlich das nicht kleinzellige Lungenkarzinom in der plattenepithelialen Histologie. Jetzt kommen dann auch bald andere Entitäten, also wir können damit rechnen, dass in 2 Jahren bis zu 8 neue Entitäten hier an einem einzigen Präparat aufscheinen werden. Also das sind Dinge, die hat man so noch nicht gesehen. Fünf Studien, die früher abgebrochen werden mussten, weil der Erfolg so groß war. Akzelerierte Zulassungsverfahren. Wir können sehen, halt eben, dass selbst die EMA, die sonst manchmal ein bisschen zurückhaltend ist, hier gleichzeitig verschiedene Entitäten mit positiven Opinions belegen. Das zeigt halt eben, wie dringlich und notwendig hier dieser neue Wert, den wir hier geschaffen haben, einfach für die Behandelten, für Sie als behandelnde Ärzte halt eben auch empfunden wird. Und damit möchte ich gerne auf die folgenden Redner einfach überleiten, die Ihnen jetzt auch zeigen, was kann dieses Präparat und wie muss man es dann auch bewerten, wie viel Begeisterung ist angebracht und wie viel rationale Betrachtung und auch bodenständige Betrachtung kann man hier noch sehen und wie lange wird es denn vielleicht noch dauern, bis wir dem Krebs dann doch ordentlich wehtun können. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, jederzeit bitte gerne.